Die heutige Begebenheit, die ist sehr relevant für uns in unserer Gesellschaft. Wir werden heute eine Begebenheit sehen, die zu guten Menschen spricht, die zu reichen Menschen spricht. Und ich denke, die meisten von uns würden sagen, ich bin nicht schlecht. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Und wir wissen, dass wir zu den reichsten Menschen der Welt gehören. Wir sind reich gesegnet. Und offensichtlich, wenn du heute Morgen im Gottesdienst hier sitzt, bist du zumindest irgendwie religiös. Ich hoffe, mehr als das. Aber wir werden heute jemanden treffen, der all diese Dinge mit uns teilt. Wir werden den ultimativen Yuppie sehen heute Morgen. Es kommt einer zu Jesus und der war jung. Wahrscheinlich so um die 30, ist jung in der Bibel. Eine Ermutigung für alle, die schon über dem Berg sind. Er war jung, er war einflussreich, er war angesehen. Im Lukas-Evangelium lernen wir, dass er ein Oberster war. Und wir wissen nicht genau, was für eine Position das war, aber der hat zur High Society gehört. Das war einer, der es ganz nach oben geschafft hat. Trotz seines jungen Alters. Er war religiös, er war ein braver Jude, er war ein guter, moralischer Mensch, zumindest in seinen eigenen Augen. Er wird sagen, ich habe die Gebote Gottes gehalten. Und er war reich. Aber trotzdem war er nicht zufrieden in seinem Leben. Trotzdem war sein Herz ruhelos und es war nicht erfüllt. Er hatte keinen Frieden. Vielleicht können sich einige damit identifizieren. Ich kann das. Ich weiß, mir ist es so gegangen, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Ich war so ein Jugendlicher, der alles hatte, materiell alles. Gute Familie, war gut in der Schule, erfolgreich, Freundin. Alles, was man sich erhoffen kann oder erträumen kann als junger Mensch. Trotzdem war mein Herz leer. Und diese Sinnlosigkeit des Lebens, die hat mich irgendwie runtergezogen. Wozu lebe ich? Wozu bin ich da? Wozu stehe ich auf morgens in der Früh und versuche gut zu sein in der Schule oder von mir aus in der Arbeit, in der Ausbildung? Was soll das Ganze? Irgendwann sterbe ich und alles ist vorbei. Das kann nicht alles sein. Mann, ich weiß, dass es mehr geben muss in dieser Welt. Und diese Dinge dieser Welt, der Reichtum, Ruhm für manche, auch Beziehungen zu anderen Menschen, können nie letztendlich unser tiefstes Bedürfnis befriedigen. Es wird uns immer leer zurücklassen. Wir werden immer hungrig und durstig bleiben. Ein Leben ohne Gott ist letztlich frustrierend und sinnlos und leer und unbefriedigend. Egal, wie viel Reichtum wir anhäufen oder wie viel Spielsachen wir um uns herum haben. Oder egal, wie berühmt wir sind, egal, wie oft wir in die Kirche rennen, wie religiös wir sind. Ohne diese lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott sind wir wie Fische aus dem Wasser. Wir sind geschaffen für eine Beziehung mit Gott. Wir sind auf ihn hin geschaffen. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Jesus hat uns gesagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Und in Johannes 10, 10 hat er gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Dieser Yuppie, dieser erfolgreiche, reiche junge Mann, der hat gespürt, mir fehlt was. Er hat diese Leere, diese Sinnlosigkeit in seinem Leben gespürt ohne Gott. Und er hat von Jesus gehört, von diesem berühmten Rabbi, will ich sagen, Entschuldigung. Jesus war das Gegenteil. Jesus war arm. Dieser junge Mann hat gehört von Jesus, von diesem berühmten Rabbi. Jesus, der Worte gesprochen hat, wie noch keiner vor ihm. Worte mit Autorität und voll Wahrheit und Liebe und Barmherzigkeit und Geduld. und der Taten getan hat wie noch keiner vor ihm. Seinen Umgang mit den Sündern, seine Zärtlichkeit mit den Kindern, aber auch diese Konflikte mit den Pharisäern, die viel Staub aufgewirbelt haben. Seine Heilung von den Kranken. Dieser Jesus, der war wirklich ein Mann, der Heil gebracht hat, in dem dieses höchste menschliche Ideal verwirklicht war. Und die Leute haben gesagt, ist dieser der Messias? Und du konntest Jesus ansehen und du konntest sagen, das, was er hat, das ist Leben in Fülle. Und dieser Mann hat sich auch die Jünger gesehen, diesen bunt zusammengewürfelten Haufen aus den verschiedensten Hintergründen ihres Lebens. Und doch waren sie eins, da war eine Einheit da. Und es waren viele einfache Leute dabei. Sie waren arm, sie waren obdachlos, sie wurden angefeindet von den Menschen, weil sie Jesus nachgefolgt sind. Und doch, glaube ich, konnte dieser Mann die innere Zufriedenheit sehen und diese tiefe Freude, diesen Frieden, diese Freiheit. Auch diese Zuversicht und die Hoffnung und den Zweck, den diese Jünger in ihrem Leben hatten. Friede, Hoffnung, Freude, Zufriedenheit, die er nicht hatte, trotz all seinem Ansehen und trotz all seinem Reichtum. Und das ist, was viele von uns zu Jesus gebracht hat, was uns angezogen hat. Wir konnten sein Leben sehen in anderen Menschen. Und andere Menschen sollten das in uns sehen. Ein bisschen was von Jesu Leben, von seiner Lebensqualität. Menschen sind hungrig. Menschen sind durstig. Nach dem, was im Leben wirklich zählt, nach Beziehung mit dem lebendigen Gott. Deswegen macht es so viel Spaß, das Evangelium weiter zu erzählen. Menschen sind hungrig. Jeder Mensch ist hungrig. Und wir dürfen erwarten, dass sie zu ihm kommen werden, dass sie sich angezogen fühlen werden, wenn wir Jesus reflektieren und wenn wir ihn groß machen in unserem Leben. Jeder Mensch ist leer, bis er Gott findet. Und viele Menschen mögen an der falschen Stelle suchen, aber das ist, wonach jedes Herz sich sehnt. Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und wir haben das, was sie suchen, wenn wir Jesus haben in unserem Leben. Und dieser junge Mann ist in seinem Hunger nach wahrem Leben zu Jesus gekommen. Er hat sich gedacht, ganz sicher wird mir dieser Jesus die Wahrheit sagen. Ganz sicher wird er derjenige sein, der mir den Weg zum Leben zeigen kann. Wer sonst, wenn nicht er, dieser Jesus? Und in Markus 10 lesen wir, dass dieser junge Mann auf Jesus zugelaufen ist und dann vor ihm auf die Knie gefallen ist. Und das war eine große Sache für so einen angesehenen Mann, vor diesem armen Rabbi, diesen Heimatlosen niederzufallen. Dieser junge Mann war ernsthaft. Hier in Matthäus im Vers 16 lesen wir: Und siehe, einer trat herzu und sprach zu ihm: Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er hatte Hunger nach ewigem Leben. Ewiges Leben bedeutet nicht nur langes Leben, sondern auch Lebensqualität. Ewiges Leben ist Jesu Leben in dir. Ewiges Leben heißt natürlich auch ewiges Leben, nämlich die Ewigkeit im Himmel mit Jesus zu verbringen, statt in der Hölle. Ewiges Leben ist aber auch Qualität, Leben in Beziehung mit Gott. Und er hatte Hunger danach. Aber wir sehen auch, dass er eine total falsche Vorstellung hatte, wie er dieses ewige Leben erlangen konnte. Er hatte diese Vorstellung von einer typischen jüdischen Werksgerechtigkeit. Eine religiöse Vorstellung. Religion. Leute, keine Religion führt zu Gott und seinem Leben. Das mag vielleicht ein bisschen anstößig klingen, aber ich sage es nochmal, keine Religion führt zu Gott oder zu ewigem Leben. Es ist heute populär zu sagen, alle Religionen führen zu Gott. Aber es ist falsch. Keine Religion führt zu Gott. Religion, Religiosität ist ein Irrweg. Das ist kein Weg zu Gott. Es gibt einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen Religion und zwischen Christentum. Und das ist der Unterschied zwischen eigenem Verdienst und Gottes Gnade. Zwischen etwas Erarbeiten und Gottes Geschenk. Zwischen dem Ich und dem Ihm. Meine Werke und Jesu Werk am Kreuz für mich. Meine Gerechtigkeit versus Jesus Gerechtigkeit. Mein Tun versus dem Ruhen in ihm, in dem, was er getan hat. Meine Werke im Gegensatz zu Glauben. Und das hat dieser junge Mann nicht verstanden. Er sagt, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Und das ist die Frage von allen Religiösen. Egal, ob das die Weltreligionen sind oder Sekten sind, ist immer humanistisch. Es geht immer vom Menschen aus. Alle Religionen sagen, was du tun musst, um ewiges Leben zu verdienen und in den Himmel zu kommen, in Beziehung mit Gott zu kommen, angenommen zu sein von ihm. Du musst dich in den Himmel arbeiten. Das ist, was jede Religion sagt. Durch gute Werke, durch Spenden. Manche sagen durch Meditation oder indem du deinem Guru brav gehorchst. Andere, nein, nein, du musst dich taufen lassen und firmen lassen und jeden Sonntag in die Kirche gehen und beichten und all diese Dinge durchmachen. Und da kannst du dir was verdienen vor Gott, da kannst du dich in den Himmel arbeiten, wenn du da brav bist. Oder du musst dich 5-mal am Tag Richtung Mekka verneigen und wallfahren und wenn du ganz heilig sein willst, irgendwelche Ungläubigen in die Luft sprengen, in den heiligen Krieg ziehen. Oder du musst von Haus zu Haus gehen und diese bunten Zeitschriften, diese kitschigen, verteilen. Aber kannst du ja was von Gott verdienen? Religion kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, aber sie hat immer das eine gemeinsam. Religion sagt immer, wenn du dieses Ding tust, dann wirst du Annahme bei Gott finden. Christentum ist im totalen Gegensatz dazu. Im Kontrast dazu hat Jesus am Kreuz geschrien, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er war derjenige, der unsere Schuld bezahlt hat, die uns von Gott getrennt hat. Er war derjenige, der Gottes Anforderungen für dich erfüllt hat, die du nicht erfüllen konntest. Alles, was nötig ist zu tun, dass du ewiges Leben hast, das hat Jesus schon getan. Und er bietet es dir als Geschenk an. Johannes 3,16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Siehst du, alles, was für dich zu tun bleibt, ist, das im Glauben anzunehmen, was Jesus für dich getan hat, und dich seiner Herrschaft zu unterwerfen. Und wenn du das tust, dann werden deine Sünden Jesus zugerechnet und sein heiliges, perfektes Leben dir zugerechnet. Die Bibel spricht davon, dass wir umkleidet werden mit Jesu Gerechtigkeit. Nicht unsere eigene, sondern seine. Wenn du das tust, dann bist du gerettet. Dann hast du ewiges Leben. Dann hast du Beziehung mit Gott. Dann kannst du Segen erwarten von Gott. Es ist nicht wie bei den Religionen. Tun, tun, tun. Nein, es ist annehmen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und im Vertrauen darauf ruhen. Dieser Mann trat zu Jesus und sagte, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Und es war ihm bewusst, dass er gut sein muss, um ewiges Leben haben zu können. Nur die Guten bekommen ewiges Leben, das hat er verstanden. Und Jesus antwortet ihm, er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Jesus sagt, nur Gott ist gut. Das ist der Maßstab. Ja, nur gute Menschen kommen in den Himmel. Aber nur Gott ist gut. Du musst so rein, du musst so gut, du musst so heilig sein wie Gott. Und dann kannst du Gemeinschaft mit ihm haben und ewiges Leben. Aber wenn du nicht so bist wie Gott, dann bist du getrennt von ihm. Das ist der Maßstab. Jesus hat in der Bergpredigt, im Matthäus im Kapitel 5, schon gesagt, er hat gesagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst dich von Jesus vollkommen machen lassen, weil du auf sein Werk am Kreuz vertraust, oder du kannst es selbst versuchen. Aber dann viel Glück. Was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Und Jesus antwortet ihm, wenn du aber in das Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Aber er spricht zu ihm, welche? Die biblische Antwort ist, alle. Wir lernen das aus Jakobus, Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Da heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der, der sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Und du bist nicht mehr so vollkommen, wie dein Vater im Himmel vollkommen ist. Du hast den Maßstab verfehlt. Du bist bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen. Na, wenn für eine Aufnahmeprüfung 100% verlangt werden, dann fällst du durch, ob du 99% schaffst oder 20%. Ist dann wurscht. Wenn der Maßstab 100% ist, bist du durchgefallen. Wir können uns nicht herauspicken, welche Gebote wir halten wollen und welche nicht. Wir können uns nicht unsere eigene Religion schnitzen oder unseren eigenen Maßstab aufstellen. Das zieht bei Gott nicht. Stell dir vor, du bist Bergsteigen und du verunglückst und die Bergrettung holt dich ab mit einem Hubschrauber. Und die lassen da so ein Seil zu dir herunter, um dich hochzuziehen. Und dieses Seil hängt an einer Kette. Und diese Kette hat 10 Glieder. Bild für die 10 Gebote. 9 Kettenglieder sind perfekt, aber eines ist durchgerostet. Die 9 Guten werden dir nicht helfen. Werden dich nicht halten, du wirst runterfallen. Genauso ist es mit den 10 Geboten. Gott sagt uns, wer in einem Gebot schuldig geworden ist, der ist, hat das ganze Gesetz gebrochen. Ist alle schuldig geworden. Das ist der Maßstab. Wenn du aus deinen eigenen Werken gerettet werden willst, dann musst du 100% so perfekt sein, wie dein Vater im Himmel ist. Die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass niemand es ist, kein Mensch. Römer 3,23 sagt uns, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also, wenn du nicht perfekt gelebt hast dein ganzes Leben lang und keiner hat es, dann gibt es nur mal eine Chance für dich. Und es ist Jesus und das, was er für dich getan hat. 1. Johannes 5, die Verse 11 und 12. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben nicht. Was verstehen wir daran nicht? Ich glaube, klarer kann es Gott nicht ausdrücken. Entweder du nimmst Gottes Geschenk an, nimmst Jesus an, oder du bist verloren. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Weißt du, was man daran nicht verstehen kann? Ist ziemlich klar. Unsere eigenen religiösen Werke, wo wir versuchen, annehmbar zu sein vor Gott, gerecht zu werden aus eigener Kraft, wo wir versuchen, uns den Himmel zu verdienen, das ist eklig für Gott. Weil das heißt, diesem Werk, das Jesus für dich getan hat, was hinzufügen wollen. Oder im schlimmsten Fall das ersetzen wollen durch deine eigenen Werke, durch dein Tun. Aber weißt du was, in Jesaja 64, Vers 5 sagt der Herr, dass wir alle wie ein Unreiner geworden sind und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wenn du in der Anmerkung nachliest, steht dort wörtlich, heißt das, dass unsere Gerechtigkeit wie ein von der Monatsregel beflecktes Kleid ist. Und wir wissen, wir studieren jetzt das Alte Testament schon lang genug, dass wir wissen, dass das als unrein gegolten hat. Also all unsere religiösen Werke, all diese Dinge, mit denen wir was von Gott verdienen wollen, das ist unrein, das ist eklig, das ist abstoßend in Gottes Augen. Das ist eine Beleidigung für Gott. Nach all dem, was Jesus für dich getan hat, willst du dein Ding dazuhängen? Das ist eklig. Gott, wie ein beflecktes Kleid. Das Gesetz ist nicht dazu da, um uns gerecht zu machen vor Gott, sondern damit wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir Jesus brauchen. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 20. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, Entschuldigung, ich bin schon einen Vers voraus. Römerbrief 3, 20. Aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das ist der Zweck von dem Gesetz. Und jetzt der Vers aus Galater 3, 24, da heißt es, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz ist dazu da, um uns unsere Schuldigkeit erkennen zu lassen vor Gott. Dass wir nicht alle Gebote gehalten haben, dass wir nicht gerecht sind, dass wir Sünder sind. Dass wir sagen, ich schaff's nicht allein, ich brauche Jesus. Das ist das Ziel, uns zu Jesus hinzuführen, unser Zuchtmeister auf Christus hin. Und das war das Problem dieses Mannes. Der hat seine Not gesehen, sein Bedürfnis nach ewigem Leben. Er hat erkannt, dass ihm was fehlt. Er hat auch erkannt, dass Jesus gut ist. Aber er hatte keine Sündenerkenntnis. Er war nicht überführt, dass er schuldig ist vor dem lebendigen Gott. Sondern er war sogar ziemlich selbstgerecht. Er war so ein richtig guter Humanist. Sagt Jesus, du bist gut und ich bin auch gut. Das ist das Problem von so vielen heutzutage. Die Menschen wollen nicht eingestehen, dass sie Sünder sind. Oder sie sind getäuscht und glauben wirklich, dass alles okay ist. Und Jesus wird diesen Mann jetzt sanft zu dieser Erkenntnis hinführen, dass er unvollkommen ist, dass er ein Sünder ist, dass er Erlösung von Jesus braucht. Vers 17 nochmal, er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach, diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre den Vater und die Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 10 Gebote. Den ersten 4 Geboten, die sprechen über unsere Beziehung zu Gott. Der erste Gebot, du sollst keine Götter neben mir haben. Zweite, was ist das zweite? Du sollst dir kein Götterbild machen oder keinen Götzen. Dritte, du sollst Gottes Namen nicht zu nichtigem aussprechen oder Gottes Namen nicht lästern. 4. Gebot. Wer weiß es? Du sollst den Sabbattag heiligen. 4 Gebote in unserer Beziehung mit Gott. Und dann 2. Tafel des Gesetzes, wenn wir so sagen wollen, 6 Gebote für unsere Beziehung mit den Mitmenschen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren oder habgierig sein. Jesus hat die 10 Gebote so zusammengefasst, in Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Ersten Teil zusammengefasst. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Zweiten Teil, Mitmenschen gegenüber zusammengefasst. Und dann sagt er, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die ganze moralische Lehre des Alten Testaments kannst du zusammenfassen in den 2 Geboten. Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen und mit allem, was du bist und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus antwortet dem jungen Mann hier und der Mann fragt, was soll ich tun, damit ich gerettet werde? Und er sagt, halte die Gebote. Welche? Und Jesus gibt ihm 5 Gebote aus dieser zweiten Tafel, wo es um mein Verhalten dem Mitmenschen gegenüber geht. Und die Zusammenfassung, die Jesus gegeben hat. Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Interessanterweise, wenn wir das mit den 10 Geboten vergleichen, fällt uns auf, dass er eines ausgelassen hat. Und das war, du sollst nicht begehren oder du sollst nicht habgierig sein. Jesus wusste genau, wo der wunde Punkt lag bei diesem Mann. Und seht seine selbstgerechte Antwort im Vers 20. Der Jüngling spricht zu ihm, alles dies habe ich befolgt. Und ich glaube, er hat es wirklich ernst gemeint. Er wusste es nicht besser. Dieser Mann hat, wie die meisten Juden, die Gebote rein äußerlich verstanden. Er war ein guter moralischer Kerl. So wie der Paulus, der in Philipper 3 gesagt hat, der Gerechtigkeit nach, die in dem Gesetz ist, bin ich untadelig geworden. Ja, wenn du es rein äußerlich verstehst, konnte dieser Jüngling sagen, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ich habe noch nie Ehebruch begangen. Das ist die Haltung von so vielen in unserem Land. Hey, ich bin auch ein guter Kerl. Guck mal, habe nie jemanden umgebracht, niemanden wehgetan, nicht Ehebruch begangen. Aber wir wissen aus der Bergpredigt, dass das Gesetz geistig zu verstehen ist. Dass Gott vor allem aufs Herz schaut. Nicht nur unser äußerliches Verhalten zählt, sondern auch unsere Gedanken. Auch die Motivation unseres Herzens. Jesus hat gesagt, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester nur zürnst in deinem Herzen, dann hast du dieses Gebot, du sollst nicht morden, schon gebrochen. Und Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. In diesem Sinn war unser Jappi genauso schuldig wie jeder Einzelne von uns. Er hat es nur nicht erkannt. Er sagt, alles dies habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Er wusste, dass dieses äußere Halten des Gesetzes ihn nicht ans Ziel gebracht hat. Er hat diese Leere in seinem Herzen gespürt. Und er sagt, ich habe das alles befolgt. Ja, aber was fehlt mir noch? Mir fehlt noch was. Was ist es? Und wahrscheinlich war er etwas frustriert mit der Antwort, die Jesus ihm gegeben hat. Stell mir vor, er hat eine neue Antwort von ihm erwartet, einen neuen Weg. Aber Jesus nimmt ihn und führt ihn genau zurück zu dem guten alten Gesetz, das er schon von kleinem Kind auf gekannt hat. Er sagt, ich kenne das Gesetz und ich habe es gehalten, nach seiner Vorstellung nach. Aber was fehlt mir noch? Er hat das Gefühl, es ist noch nicht genug, ich brauche noch mehr. Und jetzt wird Jesus seinen Finger auf den wunden Punkt legen, auf diese eine Sache, die diesen Mann zurückgehalten hat, ihm sein Leben zu geben. Aber bevor wir uns das ansehen, ist es noch wichtig, dass wir eine weitere Information mitnehmen, die der Markus uns gibt. In Markus 10, Vers 21 lesen wir, Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Es ist wichtig. Jesus wusste, dass wie ein Arzt, der eine Wunde säubern muss, dass er diesem Mann wehtun muss, um ihn heilen zu können. Er musste ihm die Wahrheit sagen, ihm seinen wahren geistigen Zustand offenbaren. Es wäre furchtbar, wenn der in die Hölle gehen würde, weil er getäuscht ist und weil niemand ihm die Wahrheit gesagt hat. Und manchmal können wir zurückhalten. Es wäre nichts sagen, aus Menschenfurcht oder um einen falschen Frieden willen. Wir müssen die Wahrheit sagen. Aber es ist wichtig, wir müssen die Wahrheit in Liebe sagen. Und bevor Jesus seinen Finger auf diesen wunden Punkt gelegt hat, hat er diesen Mann angesehen und er gewann ihn lieb. Er hat ihn geliebt in seinem Herzen. Und das, was Jesus jetzt sagen wird, ich stelle mir vor, er hat es mit einem liebevollen, ermutigenden, freundlichen Lächeln gesagt. Und mit sanfter Stimme, vielleicht sogar mit einer Träne der Barmherzigkeit in seinem Auge. Und er hat auf liebevolle, sanfte Art diesen Finger auf die Wunde gelegt. Können wir so viel lernen davon, wie Jesus mit Menschen umgeht. Wir wollen so oft einfach das Argument gewinnen. Wollen Recht haben. Wir können manchmal Leuten recht lieblos aufs Auge drücken. Mann, du liegst falsch und bist ein Sünder. Du musst das endlich verstehen. Und sind wir ehrlich, viele von uns wären frustriert gewesen mit diesem Mann. Der sagt, ich bin okay, ich habe keine Sünde. Aber wir müssen in dieser Hitze der Diskussion innehalten und die Menschen mit Jesu Augen sehen. Müssen sie lieb gewinnen. Und dann, im Vers 21, Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, vollkommen heißt gerecht, aber auch in diesem Sinn von heil, zufrieden, erfüllt sein willst. Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen. Und du wirst deinen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Vers 22, als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Warum sagt Jesus diesem Mann, verschenk deine Habe? Weil Reichtum in sich was Schlechtes ist? Weil man materiell arm sein muss, um ein Jünger Jesu werden zu können? Nein. Wir wissen, Jesus hatte einige sehr reiche Jünger, die ihm nachgefolgt sind und zu denen Jesus das nicht gesagt hat. Denk an den Nikodemus oder Josef von Arimathea oder auch Zachäus. Oder diese Frauen, die Jesus gedient haben mit ihrer Habe. Also es geht hier nicht um eine allgemeine Lehre, dass du arm sein musst, um von Gott angenommen zu werden. Oder dass arm sein heiliger ist als reich sein. Nee, das war eine spezifische Anweisung an diesen einen Mann. Und warum hat Jesus ihn dazu aufgefordert? Die Antwort sehen wir in dieser ganzen Aufforderung Jesu und auch in der Reaktion dieses Mannes. Jesus hat diesem Mann nicht nur gesagt, verkaufe, was du hast, sondern ist auch wichtig zu sehen, er hat ihm auch gesagt, komm, folge mir nach. Verkauf alles, was du hast und dann komm, folge mir nach. Lesen wir nochmal nur die Tätigkeitswörter hier in diesen Sätzen. Er sagt, geh, verkaufe, gib, komm, folge mir nach. Im Vers 22 lesen wir, als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Das war der Punkt. Sein Zeug hat ihn davon abgehalten, Jesus nachzufolgen. Sein Zeug war ihm wichtiger als Jesus, war ihm wichtiger als ewiges Leben sogar, nachdem er gesucht hat. Und Jesus fordert ihn hier heraus, er fordert ihn auf, Schätze auf der Erde, in Schätze im Himmel umzutauschen. Mit einer Ausrichtung auf himmlische Dinge zu leben, nicht auf irdische. Der mag der reichste Mann auf dem ganzen Friedhof gewesen sein, wenn er nicht umgekehrt ist. Und trotzdem geistig bankrott und ewig verloren. Auch wir können das sein. Ich habe eine Geschichte gehört von irgendeiner verrückten Amerikanerin, die sich in ihrem, ich weiß nicht mehr genau was es war, in ihrem Luxusauto begraben hat lassen. Haben nichts gelernt. Wissen, dass die alten Völker das getan haben, die Ägypter und auch die Germanen, die haben diese Grabbeigaben den Toten mitgegeben, weil sie diese Vorstellung hatten, die können das Zeug mitnehmen in die Ewigkeit. Aber wir alle wissen das, die sind falsch gelegen. Das Zeug ist noch immer da, wir können das heute ausgraben. Sie mussten es zurücklassen. Genauso ist es mit uns. Wir können uns nichts mitnehmen. Aber Jesus sagt, wir können es vorausschicken, indem wir in das Reich Gottes investieren und in andere Menschen im Namen Jesu investieren. Das war das Problem dieses Mannes. Seine Habe, sein Besitz, das hat ihn besessen, statt umgekehrt. Und ist sein Götze geworden. Ist ihm wichtiger gewesen als Jesus. Wichtiger als Jesus nachzufolgen. Und damit hat er das erste und das wichtigste Gebot verletzt. nämlich Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Aber das Herz dieses Mannes war gefangen von seinem Besitz. Und Jesus wollte, dass er frei wird und dass er gerettet wird zu ewigem Leben. Dieser Mann hatte Jesus nicht an der ersten Stelle seines Lebens. Sein Besitz war ihm wichtiger. Er hat für den falschen Gott gelebt, er hat für den Mammon gelebt. Und was immer wir an Gottes Stelle setzen. Das heißt, wo immer sich unser Leben drum dreht, was das Zentrum unseres Lebens ist, diese Sache oder diese Person, wofür wir leben, für die wir Opfer bringen, woran wir am meisten denken, worüber wir am meisten reden, die Sache, die unser Handeln bestimmt, das ist unser Gott. Und Leute, wir leben in einem sehr reichen Land und es ist einfach für uns, materielle Dinge zum Götzen zu machen. Manche Menschen fahren ihre Götzen. Manche Menschen wohnen in ihren Götzen. Manche Menschen arbeiten in ihrem Götzen oder investieren in ihre Götzen. Oder der Götze liegt auf der Bank rum, auf irgendeinem Konto. Das Problem ist, du kannst nicht gleichzeitig für Gott leben und für deinen Besitz. Jesus hat es ganz klar gesagt in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn du hier bist heute Morgen und dir dein Besitz wichtiger ist als Jesus, dann sind diese Worte an diesen Jappi die Worte an dich. Vielleicht sagt Jesus dir, verschenk deine Habe und komm, folg mir nach. Lass dich nicht zurückhalten von dem Zeug, was du besitzt oder deinem Reichtum, von deinem Geld. Für andere ist es vielleicht was anderes. Vielleicht ist es eine Beziehung, die du vor Gott stellst oder die Ausbildung oder ein Ziel, was du hast. Schau dein Leben an. Schau, ob deine Prioritäten in Ordnung sind, was dein Leben bestimmt, was dein Leben motiviert. Das ist dein Gott oder dein Götze, je nachdem. Gibt es was, was dir wichtiger ist, als Jesus, ihm nachzufolgen? Wenn du gewillt bist, Steuern zu hinterziehen, um deinen Besitz zu vermehren, dann ist dir der wichtiger als Jesus und sein Wort. Wenn es dir wichtiger ist, mit deinem Freund, deiner Freundin in Unzucht zusammenzuleben, statt Gottes Willen zu tun, dann ist diese Beziehung dein Götze. Wenn deine Ausbildung wichtig ist, Lernen oder Karriere, wenn es wichtiger ist, als Zeit mit Gott zu verbringen oder Gottesdienstbesuch, dann bist du in Gefahr, das zu deinem Götzen zu machen. Du kannst dich fragen, bist du gewillt, das Haus, deine Freundin, deine Ausbildung aufzugeben, wenn Gott dir das sagen wird? Wärst du gewillt? Ich habe mal in so einem Andachtsbuch, in dem ich jahrelang gelesen habe, dieser Schreiber hat diese Geschichte erzählt, dass Gott eines Tages zu ihm gesprochen hat. Da waren Freunde von ihm, er war Pastor, kein reicher Mann, Pastor einer kleinen Gemeinde. Und ein Freund von ihm, die sind irgendwie bankrott gegangen. Geschwister. Und Gott hat zu seinem Herzen gesprochen und hat gesagt, ich möchte, dass du denen hilfst. Und er hat zu Gott gesagt, Gott, ich habe doch selbst kein Geld. Und Gott hat gesagt, ja, aber du besitzt drei Autos. Verkauf deine Autos und hilf deinem Bruder. Er hat es getan. Würdest du es tun, wenn Gott dir das sagt? Zeig dir, wer dein Gott ist. Zeig dir, wer die erste Priorität hat in deinem Leben. Habsucht ist übrigens nicht nur ein Problem für Reiche. Du kannst arm sein wie eine Kirchenmaus und dein ganzes Leben darauf ausrichten, reich zu werden. Und neidisch zu sein auf die, die schon reich sind. Mammon kann genauso gut dein Götze sein, selbst wenn du überhaupt nichts hast. kannst auch immer dafür leben. Aber Jesus will unsere absolute Hingabe an ihn. Er will unsere Nummer eins sein. Er will unsere absolute Priorität sein. Er will unsere erste und einzige Liebe sein in unserem Leben. Kurz gesagt, er will unser Gott sein. Er ist Gott. Das ist kein überhöhter Anspruch, den er hier stellt. Jesus will Gott sein in unserem Leben, der Herr. Und Jesus ruft diesen Jappi zu einer sehr kostspieligen Entscheidung auf, nämlich ihm nachzufolgen. Und das hat sein ganzes Leben revolutioniert. Dieser angesehene, reiche, religiöse Mann, wenn er sich angeschlossen hat, nicht der High Society, den Pharisäern und der ganzen religiösen Elite, sondern Jesus, diesem ausgestoßenen Rabbi, diesen Heimatlosen. Er wäre von einem angesehenen Mann zu einem ausgestoßenen Mann geworden. Er wäre von einem reichen Mann zu einem Obdachlosen geworden. Vielleicht hätte er sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt, wie die meisten anderen der Apostel. Alle bis auf Johannes sind gestorben als Märtyrer für Jesus. Es war kostspielig. Aber Jesus fordert auch uns zu einer kostspieligen Entscheidung auf, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Dich für Jesus entscheiden, das mag heißen, deine Freunde zu verlieren. Ich habe die meisten meiner Freunde verloren, als ich mich bekehrt habe damals. Wir wissen von Paulus, dass seine Frau ihn verlassen hat, weil er sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Es kann heißen, dass du Schluss machst mit deinem Freund oder deiner Freundin, weil er oder sie kein Christ ist. Kann heißen, dass du von deiner Familie ausgestoßen wirst, um Jesu Willen. Denk an Moslems, die sich bekehren. Ist nichts Ungewöhnliches. Kann heißen, dass du deinen Job aufgeben musst, weil dein Job nicht vereinbar ist mit Gottes Wort. Kann sein, dass du Geld verlierst, weil du keine krummen Dinge mehr drehst, weil du Jesus nachfolgst. Für manche kann es heißen, dass sie ihr Leben verlieren um ihres Glaubens willen an Jesus. Leute, jeden Tag sterben Christen für Jesus, weil sie ihm nachfolgen. Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, um Gott, um ewiges Leben zu gewinnen? Dieser Jüngling war nicht bereit. Vers 22 ist einer der traurigsten Verse in der Bibel. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Sehen wir diesen Mann, er ist voll Erwartung, voll Hoffnung zu Jesus gelaufen. Hatte solch ein hungriges Herz nach wahrem Leben, nach ewigem, nach geistlichem Leben. Und er läuft zu Jesus und er kniet nieder vor ihm. Und er spricht mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Und Jesus in seiner liebevollen, sanften Art und Weise zeigt er ihm seinen wahren geistlichen Zustand. Und er weist ihm den Weg zum Glück und den Weg zum Heil. Aber dieser selbe Mann, der ging betrübt von Jesus weg. In Markus lesen wir, entsetzt ging er weg. Das heißt niedergeschlagen, traurig, weil er viele Güter hatte. Und er ist zurückgegangen in sein altes Leben, das leer war, das unerfüllt war, das sinnlos war. Und er hat es verstanden. Aber dennoch war er nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Warum? Weil er nicht seinen Götzen loslassen wollte. Weil er seinen Lebensstil nicht aufgeben wollte. Weil er sein Leben nicht Jesus geben wollte. Ja, er wollte die Segnungen, er wollte die Erfüllung, er wollte das ewige Leben. Aber er war nicht gewillt, sich selbst zu sterben. Und Leute, Erlösung ist nicht nur empfangen. Nicht nur annehmen, das, was Jesus für dich getan hat. Sondern Erlösung ist auch geben. Erlösung ist der Austausch von deinem Leben gegen Jesu Leben. Lass dich nicht täuschen, wenn du Gottes Erlösung haben willst, wenn du sein ewiges Leben haben willst, dann will er dein Leben haben. im Gegenzug, und zwar dein Ganzes. Vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen. Und wie dieser Jappi weißt du in deinem Herzen, ich brauche ewiges Leben. Du weißt, diese Dinge der Welt, die werden dein Herz nie wirklich befriedigen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du weißt in deinem Herzen, du hast keine Beziehung mit Gott. Du bist geistlich tot und leer. Und vielleicht weiß das niemand anderer, weil du bist religiös, siehst aus wie ein Christ, du redest wie ein Christ, aber du weißt, du hast Jesus noch nie dein Leben gegeben. Vielleicht hat der Herr dir in seiner Gnade deinen wahren geistlichen Zustand erkennen lassen und dich überführt in deinem Herz, dass du ein Sünder bist, dass du Vergebung brauchst. Aber das ist auch dieser Preis, den du zahlen musst, um zu Jesus zu kommen. Diese Dinge, diese Verhaltensweisen, diesen Lebensstil vielleicht, den du aufgeben musst. Puh, und das ist kostspielig. Vielleicht ist da dieser Kampf in deinem Herzen zwischen Gottes Geist und deinem selbstsüchtigen Ich. Wenn du in der Situation bist, heute Morgen möchte ich ermutigen, geh nicht fort, ohne das Leben Jesu anzunehmen. Ohne dein Leben Jesus zu geben. Geh nicht zurück zu deinem alten Leben. Sondern empfang neues Leben und werde neu geboren durch Gottes Geist. Lesen wir weiter im Vers 23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwerlich wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein Reicher in das Reich Gottes. Warum? Warum? Weil Jesus uns gesagt hat in der Bergpredigt, wer gerettet werden kann. Er hat gesagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Du musst demütig sein. Du musst geistlich arm sein und deiner geistlichen Armut bewusst sein, um zu Jesus zu kommen und dich von ihm erlösen zu lassen. Du musst wissen, dass du bankrott bist vor Gott. Dass du Jesu Werk brauchst, um Vergebung zu haben. Und Reichtum bedeutet Macht. Und es ist wahrscheinlicher für einen Reichen als für einen Armen, dass er stolz ist und selbstgerecht und selbstgenügsam. Dass er sagt, ich brauche Gott nicht, ich habe doch mein Leben im Griff. Das ist das Problem. Jesus sagt im Vers 24, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein Reicher in das Reich Gottes. Und das kann einfach ein Bild sein. Aber G. Campbell Morgan, der berichtet davon, dass es ein Tor in Jerusalem gab, das das Nadeltor genannt wurde. Oder das Nadelöhr. Es war eigentlich ein kleines Tor in dem großen Tor, so ein kleines Tor, was man aufmachen konnte, sodass nur ein Einzelner hindurchgehen konnte, wenn das große zu war. Und wenn dort ein Kamel hindurchpassen sollte, wenn überhaupt, dann musste das Kamel all seine Lasten ablegen. Alles zurücklassen. Und dann sich niederbücken. Auf die Knie gehen. Um durch dieses enge kleine Tor hindurchzugehen. Wenn Jesus wirklich von diesem Tor spricht, dann wäre das ein perfektes Bild für das, was Jesus hier sagt. Wenn du gerettet werden willst, dann musst du diesen Palast, diesen Götzen, diesen weltlichen Reichtum zurücklassen und demütig auf die Knie gehen, wenn du in sein Reich eingehen willst. Vers 25. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann denn errettet werden? Die Juden haben damals Reichtum als Zeichen von Geistlichkeit gesehen. Hatten diese Vorstellung, wenn Gott dir Reichtum schenkt, dann musst du sehr gerecht sein. Dann musst du es verdient haben. Und es gibt heute noch diese Irrlehre unter Christen. Die sagen, materieller Reichtum ist ein Zeichen für Geistlichkeit. Prosperity Teaching. Aber es ist falsch. Lest mal diese Begebenheit genau. Schaut, wer der Geistliche war und wer der Ungeistliche war. Es ist genau umgekehrt hier. Weißt du was? Es ist einzig und alleine ein Zeichen von Gottes Güte und von Gottes Gnade, wenn er dich segnet. Wir haben überhaupt nichts verdient. Aber Gott ist gut. Die Jünger fragen hier, wenn nicht mal ein Reicher gerettet werden kann, die Geistlichsten nach ihrem Verständnis, wer kann dann gerettet werden? Und Jesus sagt, in Vers 26, Jesus sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Menschen ist es unmöglich. Menschen können sich selbst nicht erretten. Es wird im Himmel keine Humanisten geben, keine Religiösen, die versucht haben, sich selbst den Himmel zu verdienen. Aber Jesus sagt, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Erlösung ist Gottes Werk. Es ist Jesu Werk am Kreuz. Da hat er das vollbracht, was wir nicht vollbringen konnten. Schnell noch die letzten paar Verse. Der Petrus stellt jetzt sich und die anderen Jünger im Gegensatz zu diesem Jappi. Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Was bekommen wir dafür, war seine Frage. Es war nicht unbedingt eine geistliche Frage und Jesus wird seine falsche Einstellung hier herausfordern. Wir werden das nächste Woche ansehen. Aber er antwortet mal zunächst in Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ich werde euch Autorität geben und ihr werdet mit mir herrschen in meinem Reich. Vers 29, und an jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen. Parallelstelle sagt uns, hundertfach empfangen in diesem Leben und ewiges Leben erben. Auch das ist nicht wörtlich zu verstehen, wie manche Prediger in Amerika das tun. Die sagen, schick mir $10 und der Herr wird dir 1000 dafür geben. Das sind Betrüger. Die wollen nur dein Geld. Sehe, die glauben das selbst nicht wirklich, weil wenn sie es wirklich glauben würden, dann würden sie dir die $10 schicken und nicht umgekehrt. Muss schon sehr naiv sein, um das zu glauben. Außerdem ist es schwer vorstellbar, dass der Herr dir hier 100 Frauen verheißt. Also, offensichtlich gebraucht Jesus hier ein Bild. Was Jesus hier sagt, ist, dass wir Gott nie mehr geben können, als wir zurückbekommen von ihm. Gott wird nie unser Schuldner sein. Ja, ich habe viele Freunde verloren, als ich mich für Jesus entschieden habe. Aber weißt du was, ich habe heute viel mehr Freunde im Leib Christi, auf der ganzen Welt. Vielleicht haben dich deine Eltern rausgeworfen. Vielleicht hat sich dein Mann von dir scheiden lassen, weil du dich zu Jesus bekehrt hast. Aber schau dich um. Familie Gottes. Gott hat dir eine Großfamilie geschenkt. Es könnte passieren, dass vielleicht jemand dein Haus niederbrennt, um Jesu Willen. Unwahrscheinlich in Deutschland, aber in muslimischen Ländern passiert es. Aber weißt du was? Schau dich um, du hast viele Geschwister, die dich in ihr Haus aufnehmen werden. Das ist, wovon Jesus hier spricht. Sein Segen für uns im Leib Christi als seine Kinder. Und Jesus hat uns versprochen, wenn wir für ihn leben, dann wird er uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Matthäus 6, 33, er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, mach das zu deiner Priorität. Und dies alles, all dieses andere Zeug wird euch hinzugefügt werden. Das ist nicht das Wichtigste, aber er gibt es euch hinzu, wenn ihr euch nur um das Wichtige kümmert, ihm nachzufolgen. Wie gesagt, wenn wir das tun, dann werden wir gleichzeitig Schätze sammeln im Himmel mit all dem, was wir für Jesus tun. Warren Wiersbe hat gesagt, wir bringen keine Opfer, sondern wir tätigen Investitionen als Christen. Es ist so wahr. Es zahlt sich aus, für Jesus zu leben, egal wie viel uns es kostet. Lass uns beten. Jesus, wir wollen uns heute in unserem Herzen vor dir beugen und dich anerkennen als Gott, als die höchste Autorität in unserem Leben und als denjenigen, mit dem sich nichts anderes messen kann, der allein es wert ist, dass wir von ganzem Herzen für ihn leben. Und Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen erforscht. Zeig uns, Herr, ob wir ja vielleicht, als wir uns bekehrt haben, alles zurückgelassen haben und dich wirklich zum Herrn gemacht haben und vielleicht aber in der Zwischenzeit neue Lasten, neuen Ballast auf unsere Schulter genommen haben. Was uns hindert, dir wirklich aus ganzem Herzen nachzufolgen. Vielleicht haben wir so Konkurrenzgötzen oder Götter in unserem Herzen aufkommen lassen. Jesus, ich bitte dich, wenn das der Fall ist, dass du auf deine sanfte und liebevolle Art und Weise, so wie du das mit diesem Mann gemacht hast, dass du einen Finger drauflegst, dass du es uns offenbarst, Herr. Und ich bitte dich, Herr, lass uns weise sein, dass wir nicht sind wie dieser junge Mann und traurig in ein leeres, sinnloses Leben zurückgehen. Unser Leben verschwenden für Dinge, die ewig keinen Bestand haben werden. Ich bitte dich, schenk uns die Gnade, Herr, dass wir dich zum alleinigen Herrn machen, zum alleinigen Ziel unseres Lebens. Wie der Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Und Herr, wir wissen, dass wir in dieser Nachfolge unser Glück, unsere Zufriedenheit und allen geistlichen Reichtum finden werden und auch alles materiell, was wir brauchen, wirst du uns hinzufügen. Du bist ein guter Gott. Wir beten dich an, als unseren Herrn und als unseren Versorger. In Jesu Namen. Amen.